Tausende Menschen sind in der Ukraine seit dem Beginn der russischen Invasion gestorben. Zehntausende wurden durch Raketenangriffe, Artilleriebeschuss und Minenexplosionen verletzt. Medizinerinnen und Mediziner kämpfen unermüdlich um die Leben der Verletzten. Es ist ein brutaler, es ist ein erschöpfender Kampf.
So fühlt sich Krieg an. Ein Podcast von Funke und NAZ.
Hallo, willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts So fühlt sich Krieg an. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Jan Jessen, Politikchef der Neu-Ruhr, Neu-Rhein-Zeitung und ich berichte für die Funke Mediengruppe seit einigen Jahren aus Kriegsgebieten, unter anderem eben auch der Ukraine. Wir haben jetzt mittlerweile die 16. Folge unseres Podcasts und wenn ihr uns mal Feedback geben wollt, beispielsweise uns erzählen wollt, was ihr gerne hören würdet oder was ihr für Kritikpunkte habt, Verbesserungsvorschläge oder ähnliches, dann schreibt uns gerne eine Mail an ukraine@funkemedien.de. In der heutigen Folge lernt ihr Henat Heritsch kennen. Heritsch ist ein Chirurg, der in einem Krankenhaus von Lviv, nahe der polnischen Grenze, im Westen der Ukraine arbeitet. Er hat mir berichtet, was er und seine Kolleginnen und Kollegen seit dem Beginn des russischen Angriffskrieges leisten und vor allem vor welchen Herausforderungen sie stehen. Tangret Stöbe wiederum ist Notfallmediziner und ist immer wieder für die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen im Einsatz. Er ordnet für uns ein, wie der Ukraine-Krieg aus medizinischer Sicht generell zu bewerten ist und vor welchen Problemen auch das System, das Gesundheitssystem in der Ukraine steht. In Krisen- und Kriegsgebieten ist relativ wenig planbar. Wenn wir, also das sind dann meistens der Fotograf Reto Klar und ich, in die Ukraine fahren, dann haben wir zwar eine ungefähre Vorstellung von dem, was wir machen wollen, vor Ort kommt man aber nicht umhin, flexibel zu sein. Viele Begegnungen sind zufällige, aber auch das hat natürlich seinen Reiz. Im April, zwei Monate nach Kriegsbeginn, waren wir im Raum Lviv unterwegs. Lviv ist eine Stadt nahe der polnischen Grenze, die vom eigentlichen Kriegsgeschehen weitgehend verschont geblieben ist in den vergangenen Monaten. Aber auch da hat es natürlich russische Raketenangriffe gegeben. Jedenfalls am Ende unserer Tour, als wir im Grunde genommen schon fertig mit den Recherchen waren, die wir da vor Ort machen wollten, hat uns Oleg gesagt, er habe noch eine gute Geschichte für uns. Diejenigen unter euch, die unseren Podcast regelmäßig hören, kennen Oleg. Er ist ein ukrainischer Journalist und unser Fixer. Das heißt, er organisiert Zugänge für uns, zum Beispiel, wenn wir in die Front wollen. Aber er hat ein gutes Gespür auch für Geschichten, die uns interessieren könnten. Und das hat er uns dann auch im April vorgeschlagen. Über Oleg haben wir übrigens auch die letzte Folge gemacht. Da ging es dann darum, er ist seit Kriegsbeginn von seiner Familie getrennt. Und in der letzten Folge unseres Podcasts, der 15., hatten wir eben darüber gesprochen, wie das für ihn ist. Und wenn ihr ihn also näher kennenlernen wollt, dann empfehlen wir euch, diese Folge zu hören. Jedenfalls im April hat uns Oleg vorgeschlagen, ein Krankenhaus zu besuchen. Ich selbst hatte leider keine Zeit, weil ich einen Artikel schreiben musste, aber Reto ist dann dahin gefahren, also mein Freund und Fotograf, mit dem ich immer unterwegs bin, und der Besuch hat sich definitiv gelohnt. Denn Reto hat sowohl Henat Heritsch als auch Olga getroffen. Henat ist ein junger ukrainischer Chirurg, der Leiter der chirurgischen Abteilung des Notfallkrankenhauses in Lviv, und Olga war eine seiner Patientinnen. Olga stammte aus Popasna, einer Kleinstadt im Donbass, und sie war Anfang März bei einem Raketenangriff schwer verletzt worden. Ihr rechter Arm war völlig zertrümmert. Ich habe dann schon, während Reto und Oleg bei den beiden waren, mit Henat telefoniert und war von seinem Engagement und seiner Hingabe total begeistert. Das mag möglicherweise auch damit zusammenhängen, dass ich selber im Krankenhaus gearbeitet habe, mal eine ganze Zeit lang. Ich war Krankenpfleger, bevor ich in den Beruf des Journalisten gewechselt bin. Und insofern war mir das, was Henat berichtete und die Arbeit, die sie halt vor Ort machen, nicht ganz fern. Anyway, seit dieser ersten Begegnung halten wir mit Henat Kontakt. Also ich telefoniere regelmäßig mit ihm, erkundige mich, wie die Lage vor Ort ist. Und für diese Folge des Podcasts habe ich kürzlich wieder mit ihm gesprochen. Allerdings habe ich ihn auch da nur telefonisch erreicht und die Soundqualität ist ziemlich bescheiden. Das bitte ich zu entschuldigen, sorry. Zu Beginn unseres Gesprächs hat mir Hennert noch gesagt, dass er vor Kriegsbeginn in der Türkei gewesen war. Und er hat da an der medizinischen Weiterbildung teilgenommen. Als der Krieg dann losging, hat er sich sofort auf den Weg gemacht, um in der Ukraine zu helfen. Und seitdem arbeitet er eben in seinem Krankenhaus und hat dort vor allem eben mit kriegsverletzten Leuten zu tun. Ich habe ihn dann eben auch gefragt, was die größte Herausforderung für ihn und seine Kolleginnen und Kollegen ist.
The main challenge is the massive casualty hospitalization. We never see at the same time a lot of patients with the injury that we need to hospitalize and give them the emergency surgery help.
Die größte Herausforderung ist die Menge an Verwundeten, die im Krankenhaus behandelt werden müssen. Wir bekommen auf einen Schlag viele verwundete Patienten rein, die Notfalloperationen brauchen. Wir hatten Fälle, wo wir fast 100 Patienten mit schweren Verletzungen, Wunden und Blutungen auf einmal versorgen mussten. Insbesondere zu Beginn des Krieges hatten wir große Lieferprobleme. Wir hatten einen Mangel an Verbandsmaterialien und Medikamenten, denn Russland hatte die Pharmafabriken in der Region Kharkiv und im Osten der Ukraine zerstört. Dazu kommen neuartige schwerste Verletzungen, die durch Schrapnelle und Raketen verursacht werden.
Of a very massive injury that caused by the shrapnel injury and the rocket strikes that have our patients.
Schrapnelle, das was Hennert gerade erwähnt hat, Schrapnelle sind im Grunde genommen so Splitter von Geschossen, die relativ viele Verletzungen machen. Deswegen tragen wir übrigens auch als Journalistinnen und Journalisten diese Splitterschutzwesten, wie sie genannt werden. Denn das sind die Verletzungen, die am ehesten dazu führen, dass man in Kriegsgebieten schwer verwundet wird oder möglicherweise eben auch stirbt. Außerdem hat mir Hennert schon im Frühjahr mal erzählt, dass sie einige Zeit lang auf dem Dach ihres Krankenhauses eine große, so eine Art Fahne, so ein Transparent hatten mit einem großen roten Kreuz drauf. Eigentlich natürlich, um dieses Krankenhaus zu schützen und sichtbar zu machen, dass es eben eine medizinische Einrichtung ist. Aber dann hat sich die Leitung des Krankenhauses entschieden, dieses Transparent zu entfernen, dieses Tuch mit dem Roten Kreuz. Denn sie hatten einfach die Sorge, dass das nicht das Krankenhaus schützt, sondern in Gefahr bringt, weil es eben möglicherweise als Ziel markiert werden könne. Ich habe ihn, Hennert, also deswegen jetzt als nächstes gefragt, wie viele Krankenhäuser oder medizinische Einrichtungen in der Ukraine seit Beginn des Krieges bis Stand November schon beschädigt oder kaputt gemacht worden sind.
Until now we have more than 400 hospitals that are damaged and destroyed, especially in the east, south and south of the Ukraine, and that's why we have problems with that in.
Bis jetzt sind mehr als 400 Krankenhäuser beschädigt oder zerstört worden, insbesondere im Osten und im Süden der Ukraine. Deswegen haben wir auch in anderen Krankenhäusern Probleme, weil wir dort mehr Patienten aufnehmen müssen. Wir haben nicht genügend Betten. Auch im Westen der Ukraine gab es vor wenigen Wochen Raketeneinschläge in der Nähe von Krankenhäusern. Wir haben außerdem Probleme bei der Stromversorgung und der Beheizung von Krankenhäusern.
Also es scheint tatsächlich so zu sein, dass medizinische Infrastruktur gezielt angegriffen wird. Das habe ich auch von anderen Leuten in der Ukraine gehört. Und insofern war das wahrscheinlich gar keine schlechte Entscheidung, dieses Rote Kreuz vom Dach des Krankenhauses zu nehmen, was Hennert eben auch erzählt hatte. Seit Kriegsbeginn im Februar haben Hennert und seine Kolleginnen und Kollegen schon mehr als 6.500 Patientinnen und Patienten mit kriegsbedingten Verletzungen behandelt, hat er mir erzählt. Also 6.500 Menschen nur in diesem Krankenhaus in Lviv, das finde ich eine enorme Zahl. Und ich habe ihn dann natürlich auch gefragt, was das für ihn als Arzt bedeutet.
No, really, we don't have the vacation because we work 24 hours per day and per week.
Wir haben keinen Urlaub. Wir arbeiten 24 Stunden am Tag, die ganze Woche durch. Wir haben manchmal frei, aber wir sind in ständiger Bereitschaft, denn jeden Moment kann es einen Massenanfall von Patienten geben oder die Ankunft evakuierter Patienten aus dem Osten, die bei uns behandelt werden müssen. Deswegen bleiben wir ständig in Bereitschaft.
Ja, also 24/7 sozusagen Bereitschaft, das muss eine krasse Belastung für alle sein. Also ich kann mich erinnern in der Zeit, als ich im Krankenhaus gearbeitet habe als Krankenpfleger und einfach nur ein Drei-Schichten-System hatte, wo man dann Frühschicht, Spätschicht und Nachtschicht gemacht hat, da ist der Biorhythmus schon irgendwie ziemlich belastet gewesen. Und man sieht es ja auch bei uns in Deutschland, jetzt aktuell Corona-Pandemie, wie Medizinerinnen und Mediziner zu Recht massiv darüber klagen, über diese Arbeitsbelastung, der sie ausgesetzt waren. Aber umso heftiger muss es ja für die ukrainischen Ärztinnen und Ärzte sein, die da ständig jetzt im Einsatz sind, insbesondere natürlich für die, die direkt an der Frontnähe arbeiten. Interessant finde ich übrigens in dem Gespräch mit Henat, dass er da relativ emotionslos drüber berichtet, über das, was er da tut. Das scheint eine gewisse Routine zu sein, die sich natürlich bei so einer Arbeit einschleicht. Und auch das habe ich natürlich als Krankenpfleger gelernt. Lass das Schicksal von Patientinnen und Patienten aber nicht so nah an dich ran. Du hast da Menschen, die sterben, die präfinal sind, also kurz vorm Tod sind. Und die sterben werden und wo man eben einfach nichts mehr machen kann. Und wenn man das an sich ranlassen würde, würde man einfach nur wahnsinnig werden. Und insofern, glaube ich, ist das jetzt nicht empathielos, so wie Henat redet, sondern einfach ein Selbstschutz, der dringend notwendig ist, um so eine Arbeit eigentlich machen zu können. Ich habe dann auch noch gefragt, was Sie aktuell besonders dringend brauchen. Also welche medizinische Ausrüstung, welche Hilfe, welche Unterstützung die Ukrainerinnen und Ukrainer für ihr Gesundheitssystem brauchen.
We need non-stop supply mechanism because the war didn't stop. We have always and always new injuries.
Wir brauchen einen non-stop Liefermechanismus, denn dieser Krieg ist noch nicht zu Ende. Wir haben immer und immer wieder neue Verwundungen. Wir brauchen deshalb eine Non-Stop-Versorgung mit speziellem Verbandsmaterial und medizinischem Material für Operationen und spezielle und schwierige Rekonstruktionsoperationen. Material, das sehr spezifisch und sehr teuer ist. Wir brauchen es durchgehend. Wir brauchen einen Non-Stop-Mechanismus zur Versorgung unserer Krankenhäuser, um unseren Opfern auf einem hohen Qualitätsniveau helfen zu können.
To help our victims on the high quality level.
Ja, das war Henat Heritsch, der Arzt, den wir im vergangenen April kennengelernt haben. Und by the way, seine Patientin Olga, von der ich vorhin kurz erzählt habe, diese junge Frau aus Popasna, die bei einem Artillerieangriff schwerst verletzt worden war, die ist mittlerweile in Deutschland. Henat hatte uns im Frühjahr gefragt, ob es eine Möglichkeit gäbe, sie in Deutschland weiter zu behandeln. Sie waren so mit ihrem medizinischen Latein am Ende und wie gesagt, er hatte mich dann gefragt, ob das wohl möglich sei, Olga nach Deutschland zu bringen. Wir haben uns dann tatsächlich nach unserer Rückkehr bei deutschen Krankenhäusern erkundigt und haben es dann auch geschafft, dass Olga ins deutsche System eingesteuert wurde. Sie ist dann nach Hannover gekommen. Und naja, also das ist natürlich auch ein zweischneidiges Schwert, wenn Journalistinnen und Journalisten sich sozusagen aktiv ins Geschehen einmischen. Das ist ein Diskussionsthema, dem wir uns immer wieder stellen und das wir auch reflektieren. Aber ich persönlich glaube, das ist völlig okay, wenn wir das tun. Also wir verändern ja nicht unsere Berichterstattung, sondern wir helfen da, wo wir es können. Und wir haben aber den privilegierten Zugang zum einen in der Ukraine zu Menschen, oder in anderen Ländern, zu Menschen in Not, zu Menschen, die Hilfe brauchen. Und zum anderen haben wir privilegierten Zugang eben ins System in Deutschland. Und insofern halte ich es für völlig legitim, dass wir da entsprechend helfen und auch eingreifen. Olgas Arm musste leider amputiert werden, aber ihr geht es jetzt vergleichsweise gut. In der Ukraine stehen die Menschen allerdings vor einem ziemlich harten Winter. Die russischen Streitkräfte haben in den vergangenen Wochen vor der Aufzeichnung dieser Folge unseres Podcasts eine Menge Energieinfrastruktur in der Ukraine zerstört. Und Henat hat mir erzählt, dass sie in seinem Krankenhaus beispielsweise jetzt Dieselgeneratoren anschaffen, um eine unabhängige Stromversorgung zu haben und dass sie nach alternativen Heizmöglichkeiten suchen, um autark zu sein. Auch darüber würde ich ganz gerne mit Tangred Stöbe sprechen. Tangred Stöbe ist Notfallmediziner in Berlin und seit 20 Jahren im Einsatz für die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen, die weltweit operieren und da eben insbesondere in Kriegs- und Krisengebieten aktiv sind, um Menschen zu helfen. Und ja, mit Tankred Schrieber habe ich über die Situation in der Ukraine gesprochen und das, was er da vor Ort gemacht hat. Und das ist eben auch die erste Frage gewesen, die ich an ihn hatte. Was haben Sie da in der Ukraine getan?
Ja, ich war als medizinischer Koordinator von Mitte August bis Mitte September diesen Jahres in der Ukraine. Und da ging es darum, die verschiedenen medizinischen Aktivitäten der Organisation eben zu koordinieren, zu sehen, dass es den Mitarbeitenden gut geht, dass genügend Material vor Ort ist, dass wir gucken, wie wollen wir strategisch weitermachen. Und ja, eine unglaublich spannende Zeit und natürlich, und das ist ja eine Besonderheit jedes Einsatzes, eben vor Ort nochmal die Dinge anders und besser verstehen zu können, als es aus der Entfernung möglich ist.
Ich habe vorhin mit einem ukrainischen Kollegen von Ihnen gesprochen, Dr. Heritsch, der in Lviv arbeitet, und Dr. Heritsch hat uns eben auch von den enormen Herausforderungen berichtet, denen sich also das medizinische System in der Ukraine gegenüber sieht. Wie haben Sie die Lage empfunden, also insbesondere im medizinischen Sektor?
Ja, das sehen wir auch. Es gibt viele Bereiche, die immer auch noch gut funktionieren. Die Ukraine hat ja im Vergleich jetzt zu anderen humanitären Krisen, also Jemen, Afghanistan, Syrien, ein gut entwickeltes Gesundheitssystem und fokussiert auch zum Beispiel die Kriegsverletzten Behandlung ganz gut. Da wollen sie auch autonom bleiben, da lassen sie auch andere Organisationen nicht mit reingucken. Deshalb haben wir auch nicht den vollständigen Überblick, aber wir sehen eben ganz viele Bereiche, wo das Gesundheitssystem eben nicht mehr es schafft, vor allem die Verletzung von Amputationskranken. Also wir sehen tausende junger Menschen, die dann ein, zwei Beine verloren haben, einen Arm verloren haben. Und diese Menschen brauchen ja nach ungefähr einer Woche brauchen sie Physiotherapie, um wieder sprichwörtlich auf die Beine zu bekommen, um Prothesen angepasst zu bekommen, um dann mit diesen Prothesen lernen, ihr Leben wieder selbstständig gestalten zu können. Wir sehen ein weiteres Problem, was damit auch zusammenhängt, ist die seelischen Traumata dieser Menschen, die natürlich einen vollständigen Lebenswandel vor sich sehen. Sie werden nie wieder das Leben leben können, was sie bisher kannten. Und wir sehen aber auch in der Versorgung der chronisch Kranken, also Patienten mit Bluthochdruck, Diabetes, Lungenerkrankungen, da fehlt die Versorgung. Wir sehen sie weiterhin auch in der Versorgung oder in den Transporten. Also wir haben einen medizinischen Zug eingerichtet, der frisch Verletzte aus dem Osten, aus der Front in den Westen des Landes bringen kann. Wir haben Dutzende Heime geholfen mit zu evakuieren, wo alte Menschen, bettlägerige Menschen tatsächlich mitten im Bombenhagel überleben mussten. Und es war klar, die können dort nicht bleiben. Also so sehen wir über die Wochen und Monate dieses Krieges doch auch immer mehr Aufgaben, wo wir auch unterstützen können.
Wie kann denn so ein System, also Sie sprachen ja gerade zwei Sachen an. Einmal, dass die medizinische Lage doch deutlich, also die Grundversorgung sozusagen in der Ukraine deutlich besser ist, als das möglicherweise in anderen Ländern der Fall ist. Sie sprachen beispielsweise den Jemen an. Auf der anderen Seite sprachen Sie eben auch davon, dass es so eine Art Massenanfall eben von Kriegsverletzten gibt. Wie kann so ein System sich denn auf so Kriegsmodus umstellen? Also wenn jetzt plötzlich Tausende von Menschen da in die Krankenhäuser eingeliefert werden, die unter massivsten Kriegsverletzungen leiden. Dr. Heritsch hat uns das ja vorhin auch erzählt, dass da teilweise bis zu 100 Patientinnen und Patienten reinkommen, wenn eine Rakete irgendwo eingeschlagen ist. Also wie kann ein System sich da so schnell umstellen und auch auf diese spezielle und sehr, sehr, sehr spezifische Art von Verletzungen einstellen?
Ja, und das ist ein Problem, da wäre jede Gesellschaft überfordert, auch jedes Medizinsystem. Das die Ukraine ist ja ähnlich wie hier, wir in Westeuropa haben ja seit Jahrzehnten keine Kriegschirurgie mehr handhaben müssen. Also da gab es vor allem in den ersten Wochen und Monaten auch Engpässe. Wir haben gerade in dieser Massenversorgung von Schwerverletzten auch mit Trainings geholfen. Mittlerweile ist das einigermaßen, ist da eine gewisse Routine auch eingekehrt. Ich habe zum Beispiel mit dem Leiter eines Notfallkrankenhauses in Mykolaiv gesprochen und er sagte, er hat über 300 Betten und versucht, immer die Hälfte der Betten freizuhalten, eben für neue, täglich auch fast 100 neue Schwerverletzte aufnehmen zu können. Und das ist dann so, also die Krankenhäuser im Frontliniengebiet, die machen dann eine Erstversorgung, das geht aber oft nur wenige Tage. Und dann nach ungefähr einer Woche, 10 Tage, werden die dann weitergeleitet, also im Süden von Mykolaiv, dann zum Beispiel nach Odessa und von Odessa dann weiter ins Westen, in Westen der Ukraine. Und so hat sich eine gewisse Routine für die frisch Verletzten etabliert. Aber wie gesagt, die Lücken oder auch die Überforderung dieses Systems, die werden immer deutlicher. Und das ist auch etwas, was mich betroffen gemacht hat, weil wir reden hier über Kriegsstrategie. Wir sehen die Ländergewinne hier und da. Wir sehen wir diskutieren Waffensysteme. Aber das Leid der Menschen, also vor allem die Verletzten, die Toten, davon kriegen wir doch erstaunlich wenig mit. Mhm. Auch in der Ukraine, das ist zum Teil eben auch Militärgeheimnis. Das wird nicht groß geteilt. Ich kann es auch verstehen. Kriegsstrategisch ist das auch nicht nachvollziehbar. Aber es ist dramatisch, was sich für Tausende, Zehntausende Menschen dort jeden Tag geeignet.
Dann, wir hören immer wieder, dass die russischen Streitkräfte zivile Infrastruktur, auch Gesundheitsinfrastruktur gezielt angreifen würden. Das ist eben das ukrainische Narrativ. Auch Dr. Heritsch sprach davon, dass Stand November über 400 Krankenhäuser schon beschädigt bzw. zerstört worden seien. Ist das ein Eindruck, den Sie auch mitgenommen haben? Und was für Auswirkungen hat das?
Ja, das, also dieses schon gerade besprochene Notfallkrankenhaus in Mykolaiv, das war am 1. August bombardiert worden. Da ist ein zentraler Teil dieses Krankenhauses komplett zerstört worden. Ich konnte mit dem Leiter des Krankenhauses diese Räume auch begehen. Das waren moderne Operationssäle, die waren erst vor drei Jahren aufgebaut worden. Die Weltgesundheitsorganisation zählt das jeden Tag. Es werden mehr als 2 Angriffe auf Gesundheitsinstitutionen auch verübt. Also das ist ein grausames Problem in der Ukraine. Wir von Ärzte ohne Grenzen haben es jetzt nur in seltenen Fällen selbst erlebt, aber das ist jetzt vielleicht auch nicht entscheidend. Das ist ein Problem, was in der Ukraine massiv auch ist. Wir sehen es leider auch in anderen Ländern wie dem Jemen, wie in Afghanistan, wie in Syrien, in Libyen, wo eben auch Krankenhäuser bombardiert werden. Und das ist nicht nur ein Verstoß gegen alle internationalen Konventionen, also Genfer Konvention, humanitäres Recht. Und praktisch ist es so grausam, weil die Menschen ja oft die letzte Hoffnung haben, in ein Krankenhaus zu gehen, oder noch schlimmer, wenn sie verletzt in einem Krankenhaus liegen und dieses Krankenhaus dann bombardiert wird, sind sie natürlich vollkommen schutzlos diesen Angriffen ausgeliefert. Also das ist eine furchtbare Kriegstaktik, und da dürfen wir nie müde werden, das auch anzumahnen, dass diese Vereinbarungen auch wieder eingehalten werden von allen Kriegsparteien.
Was macht das eigentlich mit Medizinerinnen und Medizinern selber, also oder auch eben auch mit den Pflegenden, die da vor Ort im Einsatz sind? Der Doc in Lviv hat uns eben erzählt, dass sie quasi 24 Stunden, 7 Tage die Woche in Bereitschaft sind, zwar immer mal wieder ein paar Stunden off haben, aber am Ende doch, wie gesagt, 24 Stunden und 7 Tage die Woche im Einsatz sind, die oft am Ende ihrer Kunst angelangt sind, weil eben so schwere Menschen mit so schweren Verletzungen eingeliefert werden. Und das dann eben dauerhaft. Ich meine, Sie haben ja selber auch in den vergangenen 20 Jahren viel Elend, viel Leid gesehen, waren in unterschiedlichen Ländern unterwegs. Was macht das mit einem persönlich? Also wie kriegt man das zurechtgeruppelt im Kopf, dass man daran nicht zugrunde geht, wenn man die ganze Zeit solche Dinge sieht?
Ja, auf der einen Seite stellt sich tatsächlich so ein bisschen was wie eine Routine ein. Also das, was am Anfang unerträglich scheint, wird dann der Alltag. Aber natürlich ist es kein Alltag, diese schweren Schicksalsgeschichten zu erfahren, wie Menschen. Und das Gute ist ja, auch wenn sie dann schwerst verletzt sind, sind es ja immer noch Menschen, die eben überlebt haben und aber eben oft alles verloren haben. Ich habe mit einem Patienten gesprochen, der hat mir erzählt, er hat in dem Bataillon, wo er angefangen hat, waren sie 120, und er war einer von 13, die noch überlebt haben. Er war auch 6 Monate, also die vergangenen 6 Monate, ununterbrochen im Krieg im Einsatz. Und da sehen wir eben, dass gerade die seelische Unterstützung für die Patienten, aber eben auch für die Mitarbeitenden, da ist das Land nicht vorbereitet. Eine moderne Psychotherapie, die gibt es so nicht in der Ukraine, vor allem eben nicht für die Zehntausenden, die jetzt da betroffen sind, sowohl Leute im Gesundheitssystem, wie aber auch natürlich die betroffenen Patienten. Also da ist dringende Unterstützung nötig. Wir können das nur punktuell als Ärzte ohne Grenzen mit unterstützen. Und wir versuchen eben, das gleichzeitig den Patienten zukommen zu lassen, aber natürlich auch, wir haben viele Ärztinnen, Ärzte dann auch entsprechend trainiert. Wir haben versucht, dieses System auch dann auszurollen, dass das eben sich schnell multiplizieren kann und viele Menschen erreichen kann. Aber das ist eine der großen, nicht gut adressierten Probleme. Und wir sehen ja auch, dass alles seelische Leid, was nicht schnell gut adressiert ist, das chronifiziert sich dann schnell und das kann dann in schwere Depressionen münden, die dann auch zu Suizidalität führen. Also da ist ein langer Schatten, der eben auch nach vorne wirkt. Und selbst wenn hoffentlich irgendwann der Krieg mal zu Ende sein wird, wird es eben viele Folgeschäden geben. Und diese seelische Belastung für das Personal und die Betroffenen, das ist eben enorm.
Würden Sie denn, weil Sie jetzt gerade das Thema Unterstützung auch ansprachen, die jetzt im Bereich psychologische, psychotherapeutische Unterstützung offensichtlich noch nicht so ausgeprägt ist, wie das eigentlich sein müsste, aber wie sieht das denn generell mit der Unterstützung aus? Ist die zufriedenstellend aus Ihrer Sicht? Also kommt genug Material rein? Kommen auch möglicherweise genug Helfende aus dem Ausland rein, um da den medizinischen Sektor zu unterstützen?
Also global gesehen ist die Unterstützung, die Solidarität für die Ukraine unglaublich schön. Wir sind ja jetzt fast 9 Monate in diesem Krieg und ich kenne jetzt keinen modernen Krisenherd, keinen Krieg, wo die Aufmerksamkeit und die internationale Solidarität so stark und auch so lange angehalten hat wie hier. Das ist ja in der Regel nach wenigen Wochen oder wenigen Monaten, dass das dann irgendwann wieder verschwindet. Also das hängt sicher auch damit zusammen, dass die Ukraine in Europa so nah auch ist und dass wir uns diesen Menschen so verbunden fühlen. Da ist die Solidarität vielleicht auch leichter als zu einem etwas ferneren, etwas abstrakteren Krisengebiet. Aber wir sehen zunehmend, dass eben diese Ressourcen auch in der Ukraine erschöpft sind und so ist es zum Beispiel bei diesen Krankenhäusern in Mykolaiv, die kommen dann zu uns nach einem Bombenangriff und sagen, ja, wir haben noch genügend Infusionslösungen, wir haben noch genügend chirurgisches Material, aber wir brauchen Fenster, weil die sind alle durch diese Druckwelle aus den, sind alle zersplittert und so machen wir dann als medizinische Organisation, haben wir dann zum Beispiel die Fenster ersetzt und das führt zu einer großen Dankbarkeit, weil dann diese Krankenhäuser gerade jetzt auch in der kalten Jahreszeit nutzbar bleiben. Also so ist es manchmal unkonventionelle Hilfe, auch im erstmal nicht medizinischen Bereich, aber so haben wir eben über die Monate Vertrauen aufgebaut zu diesen Krankenhäusern und sehen, können sehr gut nachvollziehen, was dann die Nöte sind, also dann eben tatsächlich auch medizinisches Material zu liefern. Wir können das ganz gut in die Ukraine bekommen, aber gerade die Verteilung im Frontgebiet und dann auch über die Frontlinien hinweg in die von Russland kontrollierten Gebiete, das ist weiterhin sehr schwierig.
Also ich war im September auch in Mykolaiv. Möglicherweise haben wir sogar denselben Angriff erlebt. Es gab mal so eine Nacht, wo 4 Raketen, ich glaube von einem S-300 Raketensystem eingeschlagen sind in Mykolaiv, wo dann auch vor so einem Krankenhaus es eben eine schwere Explosion gegeben hat und tatsächlich dann eben diese ganzen Scheiben zerborsten sind. Ich meine, wenn Sie da selbst vor Ort miterleben, was macht denn das mit Ihnen?
Ja, das ist schon so, dass mich das auch emotional angeht. Also unvergesslich zum Beispiel auch waren es Menschen, also meistens 1 bis 2 Betroffene, die dann aus den Dörfern zwischen den Frontlinien zu uns kamen. Das sind Zivile gewesen, die dann mit Listen von Medikamenten in unser Büro kamen in Mykolaiv und gesagt haben, ja, wir haben hier nicht genügend zu essen mehr, wir haben oft keinen Strom mehr, keine Wasserversorgung, aber wir haben eben auch chronisch Kranke und alte Menschen, die können entweder nicht mehr weg oder die wollen auch nicht weg, weil sie wissen, das Haus, in dem sie dort wohnen, ist das allerletzte, was sie noch haben und wenn sie das aufgeben, dann wird das eben von anderen übernommen. Und bitte gebt uns diese Medikamente. Und das waren oft Treffen, die erstmal sehr neutral, sehr faktisch begonnen haben, wo sie eben ihre Nöte und ihre Bedürfnisse ihnen uns mitgeteilt haben. Und am Ende waren das sehr emotionale Verabschiedungen, weil dann oft die Tränen geflossen sind und diese Menschen gesagt haben, eigentlich sind wir so verzweifelt, weil wir weder ein noch aus wissen. Und für mich war es über diese Begegnung auch möglich, dieses Grauen dieses Krieges nochmal anders zu verstehen. Wir Helfenden sind ja doch irgendwo privilegiert in dem Sinne, dass wir relativ sicher sind. Wir können ja immer uns wieder auch ein bisschen zurückziehen in Gebiete des Landes, wo es sicherer ist. Wir haben in der Regel einen sicheren Schlafplatz, wir haben zu essen und zu trinken, wir haben eine warme Unterkunft. Also mir selber ist es jetzt da nicht schlimm ergangen, aber die Menschen direkt in der Frontlinie, das ist schon unglaublich, was die seit Monaten dort durchmachen.
Vielen Dank, Tankert Ströbe. Tankert Ströbe ist ehrenamtlicher Mitarbeiter von Ärzte ohne Grenzen, hat im August und im September als Koordinator für die medizinische Hilfe gearbeitet in der Ukraine und hat uns seine Eindrücke geschildert zur Situation vor Ort. Vielen Dank, Herr Ströbe.
Vielen Dank, Herr Jessen.
Wir haben jetzt von Tankert Ströbe, aber eben auch von Hennad Heretsch gehört, dem ukrainischen Chirurgen, wie enorm die Herausforderungen sind, vor denen die Leute da in der Ukraine stehen, die Medizinerinnen, Mediziner und Pflegenden, dass das diese Art von Massenanfall von Kriegsverwundeten mit ihren ganz speziellen Verletzungen, die da auf dem Tisch in den Operationssälen landen, dass das eine enorme Belastung ist. Einmal logistisch und auf der anderen Seite eben auch emotional für diejenigen, die da an den OP-Tischen stehen, um diese Menschen versorgen müssen. Und dass natürlich auch die Hilfe weiterhin fließen muss. Wir haben jetzt November und so eine gewisse Ukraine-Müdigkeit lässt sich sicherlich bei dem einen oder anderen feststellen. Die Hilfe fließt nicht mehr so, wie das vielleicht zu Beginn des Krieges war. Das sagen uns auch Hilfsorganisationen in Deutschland. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass diese Hilfe weiter fließt. Gleichwohl ist, glaube ich, auch wichtig zu sagen, und da sage ich so aus meiner persönlichen Sicht, der eben auch ab und an mal in Afghanistan oder im Irak unterwegs ist, es gibt auch noch andere Hotspots auf der Welt, wo Menschen dringend Hilfe brauchen. Die alleinige Fokussierung, das klang ja auch ein bisschen bei Tankert Ströbe durch, die alleinige Fokussierung auf die Ukraine ist möglicherweise auch ein bisschen unfair denen gegenüber, die in anderen Ländern Hilfe brauchen. Wir haben ja bald Weihnachten, also wenn ihr spenden wollt oder was Gutes tun wollt, ist es, glaube ich, ziemlich cool, so Organisationen wie Ärzte ohne Grenzen Geld zu spenden. Die machen damit vernünftige Sachen und damit würdet ihr sicherlich was Gutes tun. Übrigens werden Reto und ich jetzt in den kommenden Tagen wieder in die Ukraine aufbrechen. Wir wollen nach Cherson schauen, was sich in dieser Stadt tut, die vor wenigen Tagen befreit worden ist. Und wir werden da diesen Podcast vor Ort aufnehmen. Das wird sich dann möglicherweise etwas anders anhören als diese Folge des Podcasts. Lasst euch überraschen. Ich freue mich darauf, dass ihr wieder dabei seid. Bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao.
So fühlt sich Krieg an. Ein Podcast von Funke und NRZ.